Ja, wir stellen uns heute unter das Wort Gottes aus Psalm 13. Psalm 13 und ich lese zuerst den Bibeltext aus Psalm 13. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, er hat mich überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Wie lange noch? Diese Frage hören wir nicht gerne, oder? Gestern waren wir unterwegs aus Gießen hier nach Osnabrück und irgendwann, ne, wir Eltern wissen das, kommt dann die Frage so von hinten, wie lange noch? Als Eltern hören wir die Frage vielleicht nicht so gerne auf der Autofahrt. Wann haben wir diese Frage denn selbst zum letzten Mal ausgesprochen, wie lange noch? Vielleicht geistert diese Frage, wie lange noch, schon seit über einem Jahr in deinem Kopf herum, wann diese Tage endlich vorbei sind. Vielleicht begleitet dich diese Frage, wie lange noch, seitdem du von einer Krankheit belastet bist. Wenn wie lange noch ist eigentlich grammatikalisch ist eine Frage, oder? Wie lange noch? Da steht ein Fragezeichen dahinter. Aber eigentlich ist das eine Klage. Man sagt damit, ich bin es satt. Ich will, dass es endlich aufhört. Und Klagen hat einen schlechten Ruf. Klagen, das macht man nicht. Und deshalb habe ich heute die Überschrift gegeben. Oder man denkt ja manchmal, Klagen sei das Letzte. Und meine Überschrift heute ist, Klagen ist nicht das Letzte. Bisschen schwierig, weil unter uns Christen ja der Eindruck herrscht, wir sollten nicht klagen. Warum ist das so? Wir haben ja unsere Mühe mit der Klage. Vielleicht liegt es daran, dass Gottes Wort uns ja sagt, dass wir zufrieden sein sollen. Dass wir immer dankbar sein sollen, dass wir uns jederzeit freuen sollen. Oder wir kennen die Bibelverse. Aus Philippa, freut euch jederzeit. Stellt euch vor, ihr besucht eine ältere Dame, eine alleinstehende Frau, die an jedem Nachmittag in ihrem kleinen Wohnzimmer sitzt und gegen Einsamkeit kämpft. Und als du sie fragst, wie geht es dir eigentlich, dann sagt sie, man soll ja nicht klagen. Oder das ist der Mann, der von einem schweren Schicksalsschlag heimgesucht wird und er erzählt davon und dann schließt er aber seine Erzählung mit den Worten aus Hiob 1 und aus dem Hiob-Buch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und wenn du aber in seine Augen schaust, stellst du fest, die Augen sagen was anderes als das, was eben sein Mund gesagt hat. Oder das ist der junge Mann, der unter Leistungsdruck auf der Arbeit klagt und sagt, na, ich sollte aber nicht vergessen, andere haben gar keinen Job, ich sollte dankbar sein. Und vielleicht finden wir diese drei Personen vorbildlich. Sie wollen ja tatsächlich nicht klagen, weil klagen, das ist sowas wie jammern und lamentieren, nörgeln. Und das ist ja genau das Gegenteil von Glauben und Vertrauen. Vorbildlich, oder? Ja, einerseits sind diese drei Personen tatsächlich vorbildlich, das ist, Dankbarkeit ist richtig, der Wunsch nach Zufriedenheit ist auch gut, aber es gibt noch eine andere Wahrheit in der Bibel und die lautet, Gott will, dass wir klagen. Klagen ist nicht das Letzte. Wie komme ich darauf? Einfach, weil es im Psalm 13 gibt. Der Psalm 13 ist ein Kapitel, das in einem Buch steht der Bibel, der Psalmen, was wir ja auch als Christen das Gebetsbuch oder das Liederbuch der Bibel nennen. Und dieses Gebetsbuch der Bibel enthält viele solcher Klagepsalmen. Und darunter sind manchmal Psalmen, die sind recht scharf, mit Pfeffergewürz, mit scharfen Vorwürfen, sogar gegenüber Gott. Und ich weiß nicht, ob das bewusst ist, die Klagepsalmen, die halten den größten Anteil in den Psalmen. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen und das ganze Buch nennt sich eigentlich Psalmenloblieder. Also was ist an Klagen, bitteschön, ein Loblied? Ne? Und in diesen Psalmen finden wir alle möglichen Emotionen und Empfindungen. Da ist Freude, da ist Jubel, da ist Lob. Aber da sind eben auch andere Gefühle wie Zorn, Rache, Hass, Kummer, Enttäuschung, Trauer. All das finden wir in diesem Buch. Und es ist interessant, dass wir als Christen ja so unsere Kategorien, unsere Gebetskategorien gemacht haben, wie zum Beispiel Lob, Dank, Bitte, Fürbitte, noch Lobpreis, Sündenbekenntnis, aber was fehlt, ist eigentlich die Klage. Diese Kategorie der Klage, die kommt kaum vor. Und ich bin davon überzeugt, weil wir diese Klagepsalmen in der Bibel haben, will Gott, dass wir ihm klagen. Und ich hoffe, ihr hört die Betonung, dass wir ihm klagen. Wie so eine Gebetsvorlage in diesem Gebetsbuch der Bibel. Natürlich würden wir jetzt gerne wissen, wie ist dieser Psalm entstanden? Wie ist die Geschichte dazu? Wie kam das eigentlich? Aber die Bibel verrät uns das nicht. Wir haben hier nur in Vers 1 dem Vorsänger einen Psalm Davids. Wir wissen, es ist von David, wissen aber nicht, wann er diesen Psalm geschrieben hat. Vielleicht war er auf der Flucht, bevor er König wurde, vor dem König Saul. Vielleicht war er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom, der ihn vom Thron stürzen wollte. Wir wissen es nicht. Und es ist auch kein Nachteil, dass wir es nicht wissen. Es ist ein Vorteil. Es ist ein Gewinn für uns. Wir können diesen Psalm mit all seiner Klage und mit all seinen Emotionen auf unsere eigene Situation anwenden, die vielleicht ganz, ganz anders ist. Wir rennen von keinem König weg oder unser Thron wird nicht streitig gemacht. Deshalb können wir den auch auf unser Leben anwenden. Aber vielleicht ist immer noch ein Knoten bei uns im Kopf. Ich habe ja vorhin gesagt, die Bibel möchte einerseits, dass wir dankbar sind, und zum anderen gibt es in der Bibel diese Gebete der Klage. Wie passt das jetzt zusammen? Wie funktioniert das? Das ist richtig. Gott möchte, dass wir dankbar sind, zufrieden sind. Aber die große Frage ist, wie kommen wir dahin, dankbar zu sein, zufrieden zu sein? Und die Antwort ist, der Weg zur Zufriedenheit, zur Dankbarkeit, zur Freude ist die Klage. Die Klage gehört zum Lob dazu. Die Klage ist Teil des Weges, um zum Lob zu kommen. Wenn wir eben gelesen haben, den Bibeltext oder genau hingehört haben, am Anfang sind es viele Fragen, die kommen und klagen. Und ganz am Ende ist das ein Ausspruch von Vertrauen. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen. Es beginnt mit Lob, endet mit einem Bekenntnis, mit einer Freude, mit einem Lob. Klagen ist also nicht das Letzte. Wortwörtlich, es endet nicht mit einer Klage, dieser Psalm. Aber auch Klagen ist nicht das Letzte. Klagen ist besser als sein Ruf. Doppeldeutig. Was also sind die Schritte, die David geht von seinem Weg der Klage zum Lob? Und ich habe uns drei Schritte, die wir in diesem Text hier sehen können. Klagen heißt ehrlich fragen, Klagen heißt konkret bitten und Klagen heißt mutig bekennen. Und der erste Schritt ist in den Versen 2 bis 3 zu finden. Zum Klagen gehört das ehrliche Fragen. Wie lange, o Herr? Willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du ein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Mal ganz kurz stopp. Stimmt das eigentlich, was David hier sagt? Hat Gott wirklich den David vergessen? Natürlich nicht. Gott hat David nicht vergessen. In Jesaja 49, 15 bis 16 lesen wir, die Frage im Raum steht, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Rhetorische Frage, natürlich nein. Ne? Dann aber selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Es wäre unnatürlich, wenn eine Mutter ihr Baby vergessen würde, aber selbst Gott würde es nicht tun. Und wie Schüler oder Erwachsene vielleicht manchmal vor der Prüfung Dinge, um sich zu merken, natürlich nicht nur abzuschreiben oder so, ne? Aber um sich zu merken, auf die Hand zu schreiben, könnt ihr euch so vorstellen, eure Namen sind auf Gottes Hand geschrieben, dass er dich nicht vergisst. Also die Wahrheit ist, Gott hat David nicht vergessen. Gott hat ihn nicht vergessen. Das ist die Wahrheit. Aber was David fühlt, seine Realität, David fühlt, dass Gott ihn vergessen hat. Die Wahrheit ist, Gott hat ihn nicht vergessen, aber David fühlt, dass Gott ihn vergessen hat. Und diese Gefühle, die ignoriert er nicht, die sind da. Und das ist ja manchmal das Verrückte mit unseren Gefühlen, die scheinen nicht die Realität wiederzugeben, die sind so anders. Manchmal fragen wir, ich weiß gar nicht, warum ich mich so fühle. Und das geht den Menschen in der Bibel ganz genauso. Die wissen manchmal nicht, warum die sich so fühlen. Und da haben Menschen manchmal Großartiges mit Gott erlebt und sind total niedergeschlagen. Der Prophet Elia, das ist so ein typisches Beispiel, der hat auf dem Berg Karmel damals erlebt, dass Feuer vom Himmel gefallen ist. Ich meine, hat vermutlich keiner von uns erlebt. Ne? Wir würden sagen, ich war dabei, ne? Ich war damals, irgendwann, als Feuer vom Himmel fiel. Und was passiert mit Elia? Kurz danach, er rennt weg, total niedergeschlagen, 1. Könige 19 lesen wir, und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wir fragen, hat er da was verpasst? Was der erlebt hat, das hätten wir gerne erlebt. Seine Gefühlswelt entsprechen irgendwie gar nicht der Realität. Ja, so etwas gibt es. Gefühle sind für uns manchmal unbegreiflich auf den ersten Blick. Woher kommt das jetzt beim David, dass er sagt, dass er sich so fühlt, also dass er sich so verzweifelt fühlt. Es sind 4 Hammerschläge mit der Frage, wie lange noch? Und diese 4 Hammerschläge, die zeigen uns an, in welche Richtung das geht, nämlich es ist die Zeit. Wie lange noch ist eine Frage nach der Zeit. Wie lange noch? Es ist eben gerade die Zeit, die Krankheiten, die Streitigkeiten in den Beziehungen, die Not und Probleme so herausfordernd machen. Jemand sagt, es sind nicht unbedingt die schweren Zeiten, sondern die langen schweren Zeiten, die uns zweifeln lassen, die uns diese Frage stellen lassen. Hiob ist ein gutes Beispiel. Hiob Kapitel 1 und 2, da sehen wir eigentlich einen Hiob voller Gottvertrauen. Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und haben wir das Gute empfangen, sollten wir auch das Schwierige empfangen. Das sind die ersten 2 Kapitel. Und Kapitel 3, da kennen wir den Hiob nicht mehr wieder. Am besten wäre ich nie geboren, sagt er. Warum? Weil es einfach nicht aufgehört hat. Es ist die Zeit gewesen, die ihn fertig gemacht hat. Und genauso erleben wir manchmal auch, am Grab eines geliebten Menschen können wir vielleicht noch Haltung bewahren, Worte voller Gottvertrauen aussprechen, aber wenn diese einsamen Tage dann nicht mehr enden wollen, dann ist es zum Verzweifeln. Und dann kommt uns das Leben wie eine gefühlte Ewigkeit vor. Wir fühlen uns von Menschen und von Gott verlassen. Es entspricht vielleicht nicht der Realität, aber unsere Gefühle sind das, was wir fühlen. Das ist für uns real. Und dann sagt David und sagt jetzt hier, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Was ist das? Was meint er damit? Angesicht verbergen. Man hat im Alten Testament immer wieder die Redewendung, dass Gottes Angesicht auf jemanden ruht. Und das ist eine Art zu sagen, dass Gott es gut mit jemandem meint. Dass Gott Segen ausschüttet über das Leben der Menschen. Vielleicht mit Wohlstand oder wie auch immer. Also man sieht Gottes Handeln im Leben. Deswegen wünschen wir uns ja auch oder sprechen den Segensspruch am Ende des Gottesdienstes häufig aus. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Vielleicht kennen wir diese Redewendung auch aus dem Gottesdienst. Und wenn Gott dann sein Gesicht versteckt, bedeutet das, dass die Zeiten des Segens und der Gunst aufgehört haben. Und das ist das, was David erlebt hatte. Er hat irgendwie nicht gespürt, dass Gott da ist. Das ist genau das, was wir vielleicht manchmal fühlen und uns fragen, wo ist Gott, wenn ich nicht seinen Segen erlebe, wenn ich diese Krankheit erlebe, wenn ich Verlust von lieben Menschen erlebe, wenn ich komplizierte Beziehungen durchlebe, wenn ich Schwierigkeiten in der Kindererziehung habe und die nicht aufhören wollen, ich Einsamkeit erlebe, schwierige Entscheidungen durchmachen muss, Stress auf der Arbeit, Druck in der Schule, vielleicht auch fehlender Erfolg in der Gemeindearbeit. Hört mich Gott eigentlich? Interessiert er sich für mich? Ist er zu beschäftigt? Ist Gott nicht da? Und was dann passiert, je mehr wir über die Situation nachdenken, passiert genau das, was David erlebt hat, wenn er sagt, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag. Sorgen hegen in meiner Seele. Wie hegt man Sorgen? Was ist das eigentlich? Das passiert dann, wenn man über ein Problem nachdenkt, mit dem Ergebnis, man fühlt sich nachher noch schlimmer als vorher. Man beschäftigt sich mit einem Problem, denkt, das müssen wir jetzt doch lösen. Und am Ende denkst du, ich bin noch verzweifelter, weil ich keinen Ausweg sehe. Das ist so eine Spirale, aus der man nicht mehr herauskommt. Und dabei ist es ja nicht so, dass David nicht weiß, dass Gott souverän ist, mächtig und gut ist. Ich meine, es ist der David, der Psalm 13 schreibt, das ist der David, der Psalm 23 geschrieben hat, ein Psalm des Gottvertrauens. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum sagt David das? David weiß, dass Gott gut ist, dass Gott souverän ist. Was David aber auch weiß, ist, dass das Leben hart ist. Menschen fangen dann an zu klagen, Gott zu klagen, wenn sie diese 2 Dinge zusammenkriegen. Die 2 Dinge, oder nicht zusammenkriegen. Die sagen, Gott ist gut, aber das Leben ist hart. Was Christen manchmal machen ist, okay, diese 2 Wahrheiten scheinen manchmal im Widerspruch zu stehen, wenn ich Schwierigkeiten habe. Die sagen entweder, sagen sie, weil wir glauben, dass Gott gut ist, tun wir so, als sei das Leben nicht so hart. Oder, weil wir glauben, dass das Leben hart ist, meinen wir, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Und Klagen bringt eigentlich beides zusammen. Sagen, Gott ist gut und das Leben ist hart. Und ich habe damit ein Problem. Klagen ist also nicht ein Ausdruck fehlenden Gottvertrauens, sondern eben ein Ausdruck des Gottvertrauens. Klagen ist nicht das Letzte. Wir halten daran fest, dass Gott alles im Griff hat, während wir erleben, dass die Situation uns im Griff hat. Deshalb klagen wir, weil wir annehmen und verstehen, Gott, das kann Gott doch nicht zulassen, das passt doch nicht zu Gottes Charakter und deshalb klagen wir Gott. Klagen wendet sich also an Gott. Klagen wendet sich an Gott. Aber nicht nur, David geht noch ein bisschen weiter, wenn er sagt, wenn er sich an Gott wendet, sagt er nicht einfach nur Gott, ich möchte, dass du mir zuhörst. Er macht sogar Gott verantwortlich. Seht ihr, dass er sagt mit seiner Situation, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange willst du mich ganz vergessen? Greif doch ein. Er klagt, weil er sichtbar macht, Gott hat tatsächlich die Macht, was zu verändern. Und sagt er, willst du mich ganz vergessen? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und wir fragen uns vielleicht, darf man so mit Gott reden? Das kommt darauf an, was man unter Klagen versteht. Klagen ist was anderes als Jammern. Jammern, sagt man, hat ein anderes Ziel als biblisches Klagen. Jammern ist weniger darum besorgt, ob es Veränderung gibt, ob es Heilung gibt. Jammern ist mehr so Mitleid erregen, Aufmerksamkeit bekommen. Jammern ist mehr selbstzentriert, zieht hinunter, hat eigentlich so einen bitteren Beigeschmack von Hoffnungslosigkeit. Klagen ist anders. Jammern, jemand hat mal gesagt, das ist so ein bisschen wie im Schaukelstuhl sitzen. Man hat das Gefühl, man ist in Bewegung, ne? Aber man kommt irgendwie nicht vorwärts. Aber man fühlt sich auch gut dabei, oder? Es ist angenehm. Das ist so ein bisschen wie Jammern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie nachher merkst du, ich bin auch nicht wirklich vorwärts gekommen, ne? Und Klagen ist, wenn wir unsere Worte, ist was anderes, da ist wirklich Bewegung drin, wenn unsere Not in Worte gefasst werden. Und Klagen hat ein Gegenüber, es zielt auf Veränderung. Wer klagt, der hofft auf Verbesserung, er hofft, dass Gott eingreift. Und deshalb geht es nachher nämlich noch weiter im Psalm. Nur wer etwas von Gott erwartet, sucht das Gespräch mit ihm. David würde nicht mehr Gott klagen, wenn er von Gott nichts mehr erwarten würde. Deshalb ist Klagen nicht das Letzte. Es ist keine Abkehr von Gott. Es ist sogar eine Hinkehr zu Gott, weil wir ihm die Dinge sagen, der ja eingreifen kann. Man traut Gott zu, dass er eingreifen kann. Und wenn wir nicht klagen würden, dann würden wir Gott sogar kleiner machen, als er ist. Dann würden wir so tun, als hätte er nichts mit der Sache zu tun. Wir sollten ihn also nicht vorschnell aus der Verantwortung entlassen, nur vom lieben Gott reden oder vom... Dann verharmlosen wir ihn. Dann wird er der harmlose Kumpel. Aber es ist der Gott des Universums, der eingreifen kann. Und dieser Psalm ist eine ganz tolle Vorlage und zeigt uns, was wir tun können, wenn Gott gefühlt schweigt. Wie wir dann umgehen können, dass wir unsere Klage zu Gott bringen können. Gott ganz ehrlich sagen können, wie es uns geht. Und darum finde ich es ein Trost zu wissen, dass wir Psalm 13 in der Bibel haben. Dass David klagte, ein Glaubensheld, oder? Von dem wir ganz andere Dinge auch gewohnt sind. Und was auch noch so tröstlich ist, David ist nicht der Einzige, der geklagt hat. Jesus selbst betete einen Klagepsalm. Als Jesus am Kreuz hing, für unsere Schuld am Kreuz starb, dann betete er den Psalm 22. Naja, eigentlich schrie er den Psalm 22. Das müsst ihr mal hören, was er gefühlt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus fühlte sich von Gott verlassen. Und wenn Christus klagte, dürfen auch wir klagen. Gut, vielleicht sagen wir, naja, das war alles hier zur Zeit des Alten Testaments. Stimmt. Und natürlich müssten wir sagen, nach dem Tod von Jesus hat sich so vieles verändert. Oder jetzt herrscht nicht mehr die Sünde über uns. Dem stellvertretenden Tod von Jesus sind wir von der Schuld befreit. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das ist richtig. Aber wir warten immer noch auf die vollständige Erlösung. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. Wir haben immer noch mit den Auswirkungen der Sünde zu kämpfen. Wir warten immer noch, dass Jesus eines Tages wiederkommt, zum zweiten Mal, und dann alle Tränen abtrocknen wird. Und solange gibt es Ungerechtigkeit auf der Welt, und solange es Ungerechtigkeit auf der Welt gibt, hat die Klage auch seinen Platz. Und deshalb, wenn wir dann ins Neue Testament springen, ins letzte Buch der Bibel, da haben wir genau die gleiche Frage nochmal. Wie lange, o Herr? Offenbarung 6, Vers 10. Und da steht... Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also all die verfolgten Christen rufen zusammen, wie lange noch, o Herr? Also wir merken, wir haben diese Frage der Klage auch noch im Neuen Testament. Also mit dieser ganz langen, mit dem langen ersten Punkt zum Klagen gehört das ehrliche Fragen dürfen. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Punkt, die sind beide kürzer. Zum Klagen gehört noch was weiteres, nämlich das konkrete Bitten. Und das sehen wir in den Versen 4 und 5. Vorher waren das alles Fragen oder Klagen, jetzt die Verse 4 und 5 sind ganz konkrete Bitten. Sagt, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, er habe mich überwältigt. Und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Also, auch wenn die Klage am Anfang steht, aber sie ist nur der erste Schritt. David bleibt da nicht stehen, er spricht ganz konkrete Bitten aus. Vielleicht ist es für euch jetzt nicht überraschend, die Verse 4 und 5 zu lesen, aber wir sollten etwas nicht übersehen, an wen David diese Worte spricht. Vorhin habe ich gesagt, David fühlt sich von Gott verlassen. Er hat den Eindruck, Gott ist weit weg. Und was macht er jetzt? An diesem Gott, wo er den Eindruck hat, er ist ganz weit weg, an den richtet er sich mit ganz konkreten Fragen. Gott war doch eben weg, oder? Also was passiert hier? Wenn wir eben über Davids Gefühle gesprochen haben, der fühlt, als sei Gott nicht da, was macht er? Er nimmt seine Gefühle ernst, er bringt sie zum Ausdruck, aber er folgt nicht einfach den Gefühlen, weil dann würde er diese Fragen nicht an Gott, an diese Bitten nicht an Gott richten, sondern was er macht, er bittet Gott, obwohl er sich anders fühlt, obwohl er den Eindruck hat, dass Gott weg ist. Und wenn wir jetzt hinschauen, was David eigentlich genau bittet, also was ist es, was sein Anliegen ist, was will er von Gott eigentlich? Oder anders gefragt, was würde sich an der Situation von David eigentlich verändern, wenn Gott seine Bitten beantworten würde? Was würde sich verändern an Davids Situation? Nichts. Denn um was bittet er konkret? Zum einen sagt er, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Was will er? Er will von Gott eine Antwort haben. Er will wissen, dass Gott da ist. Das ist das, wonach er fragt. Er möchte eine Reaktion von Gott haben. Gott, ich möchte dich wahrnehmen, dass es dich gibt, dass du dich für mich interessierst. Okay? Ändert noch nichts an der Situation. Und dann beim nächsten Punkt, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Also er betet nicht darum, dass seine Not beendet wird, sondern dass seine Augen geöffnet werden. Also Augen geöffnet werden, dass er wieder klar sehen kann, dass er wieder Lebensfreude hat, dass er Durchblick bekommt über die Situation, dass er weiß, wie er diese Situation einordnen kann. Das ist sein Gebet, erleuchte wieder meine Augen. Und wir haben vorhin bei der Schriftlesung ein Gebet gelesen vom Paulus, vom Apostel Paulus in Epheser 1. Und da kommt der gleiche Gedanke zum Ausdruck. Es ist ja in diesem großen Lobpreis, den wir gelesen haben, ist eine ganz konkrete Bitte eingefasst. In den Versen, also in Epheser 1, in den Versen 17 bis 19. Und Paulus betet ähnliche Dinge. Er hat dann eben gesagt, oder wir haben es eben gehört, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt kommt's: erleuchtete Augen eures Verständnisses. Warum? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also worum Paulus hier bittet, ist erleuchtete Augen. Was machen diese erleuchteten Augen? Sie konzentrieren sich auf was? Auf die Hoffnung unserer Berufung, auf den Reichtum der Herrlichkeit. Also es geht nicht um eine Situationsveränderung, auch hier nicht bei David, sondern um einen anderen Blick, um einen Perspektivwechsel. Ja, und dann auch, dass die Feinde nicht sagen können, sie haben mich überwältigt, ich habe aufgegeben. Es ist eine gute Korrektur für uns, worum David hier bittet, um Dinge, um die es wirklich geht. Vielleicht wäre man beschämend, wenn wir über unsere eigenen Bitten nachdenken. Ne? Herr, verändere doch bitte meinen Chef. Du weißt, dass er es so nötig hat. Ne? Naja, eigentlich haben wir es mehr nötig. Oder mach mich wieder gesund. Bitte sorge dafür, dass die Umstände sich ändern. Ja, wir interessieren uns dann manchmal mehr für die Gaben Gottes als für den Geber selbst. Und hier sehen wir bei diesem Psalm, er kommt von der Klage. Er wird aber ganz konkret mit Bitten und überlegt, was ist eigentlich mein Gebet? Was ist mein Anliegen? Und vielleicht, wenn wir das Ganze auch selbst durchgemacht haben, dann haben wir geklagt, wir haben unsere Bitten formuliert, aber was bleibt, wenn die Last immer noch nicht weggeht, wenn das Problem immer noch bleibt? Und dann geht dieser Psalm noch einen nächsten Schritt weiter. Also wir hatten vorher, Klagen heißt ehrlich fragen dürfen. Der zweite Punkt ist, Klagen heißt konkret bitten können. Und der dritte Punkt zum Klagen gehört das mutige Bekennen. Das sehen wir in Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Moment mal, habe ich da irgendetwas verpasst in Vers 6? Oder ist ein kleiner Sprung zwischen Vers 5 und Vers 6? Ein kleiner, ne? Und wir fragen uns vielleicht, ist diese Kehrtwende nicht ein bisschen schnell passiert? Ne, eben noch geklagt, noch verzweifelt und jetzt plötzlich, ich will dem Herrn singen, Halleluja. Wir fragen uns vielleicht, naja, das kann scheinbar nicht so eine allzu große Not gewesen sein, wenn man dann jetzt schon singen kann wieder. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen, diese Psalmen, die sind niedergeschrieben worden, das sind ja reflektierte Gebete. Sie geben ja nicht, ich meine, wir haben eben gelesen, wie lange haben wir gebraucht? Vielleicht eine Minute. Das ist ja, ne, das ist die, die vorgelesene Zeit beträgt vielleicht eine Minute, aber die erlebte Zeit, das kann Jahre gewesen sein, die zwischen diesen Versen gewesen sind. Das ist ein Gebet, das vielleicht in der Rückschau aufgeschrieben worden ist. Das heißt, wir könnten zwischen diesen Versen teilweise auch Pausen einlegen. Er hat nicht sofort gesagt, Schritt 1, 2, 3 und dann zack, war das schon beim Lob, sondern da sind ja wirklich Zeiten auch vergangen. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen, weil diese Gebete sind niedergeschrieben worden als ein Muster für uns, wie wir beten können. Und es ist hier in den Vers 6 ein dreifaches Bekenntnis. Ne, habt ihr vielleicht von der Betonung her auch schon wahrgenommen, ich aber, es ist so ein und trotzdem, ne? Und trotzdem, dieses aber ist ja so ein Gegensatz. Er sagt, und ich will dennoch daran festhalten. Das zeigt, dass er sich nochmal neu ausrichtet, neue Kräfte sammelt. Das klingt so nach einem ganz bewussten Neuanfang. Und worin besteht dieser Neuanfang? Das ist eigentlich das alte Gottvertrauen, das nochmal neu aktualisiert wird. Er traut seinen Gefühlen nicht. Er redet sich eigentlich selbst zu, ich will. Ne? Das haben wir in den Psalmen immer wieder. Meine Seele, lobe den Herrn meine Seele, ne? Zum Beispiel diesen Psalm kennen wir vielleicht alle. Das ist ja ein Selbstgespräch, da wird die Seele, die eigene Seele zu etwas aufgefordert. Und das ist das, was David hier macht, er fordert sich selber auf, ich will vertrauen, ich will Gott loben, ich will Gott singen. Und die Begründung dafür am Ende, weil er mir wohlgetan hat. Es ist nicht so, dass er schon eine Veränderung erlebt hat, immer noch nicht. Die Klage ist ja mitten noch, oder diese Frage dieses Gottvertrauens ist noch mitten im Leid. Er redet sich das auch selbst zu und sagt, ich aber vertraue auf deine Gnade, ich halte fest, auch wenn ich es noch nicht erlebe, weil ich in der Vergangenheit erlebt habe, dass Gott mir wohlgetan hat. Und so finde ich dieses Muster im Psalm 13 einen super Weg, einen vorbildlichen Weg, den wir gehen können, um zum Lob zu kommen. Es ist der Weg von der Klage zum Lob. Also, Klagen ist nicht das Letzte. Es ist besser als ein Ruf, aber Klagen ist auch wortwörtlich nicht das Letzte, sondern das Erste. Klagen ist das Erste, weil es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, in die Richtung des Lobes. Und diesen Schritt, den sollten wir nicht auslassen. Ich glaube sogar, wo wir die Klage auslassen, wo wir sagen, die Klage darf nicht sein, weil sie ja nicht christlich ist, da ist das Lob nachher auch nicht wirklich echt und tief. Es bleibt oberflächlich. Ist doch genau das Gleiche, was wir in unseren Beziehungen erleben. Vielleicht in der Ehe. Wenn dein Partner sagt, alles ist in Ordnung, es ist schon okay, und du spürst, irgendwas ist doch zwischen uns, dann ist zwar vielleicht nicht geklagt worden, weil wir Klage vielleicht nicht gern haben in unserer Ehebeziehung oder so, aber wir spüren, da stimmt doch etwas nicht. Wer meint, ich spreche die Dinge lieber nicht an und dann geht es uns gut, ich schlucke die Dinge lieber runter, dann haben wir unseren Frieden, der erntet nicht Harmonie. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Der Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun hat mal gesagt, der ist vielleicht bekannt, wie sie diese vier Sender- und Vier-Ohren-Modelle und sowas vielleicht schon mal gehört im Studium oder sowas. Dieser Mann hat mal gesagt, das ist ein wichtiger Satz für die Ehebeziehung, zu viel Friedlichkeit und zu viel Höflichkeit ergibt Friedhöflichkeit. Ne? Friedlich plus höflich gleich friedhöflich. Was sagt er? Beziehungen sterben still und heimlich, wenn sie nicht ehrlich sind. Wenn wir unsere Gefühle, unsere Emotionen verdecken, aufgesparter Ärger löst sich nicht einfach in Luft aus. Sie zersetzt die Beziehung heimlich. Eine gute Beziehung beinhaltet ja Emotionen. Ehrlichkeit hält sie aus. Sie muss es sogar beinhalten. Und es ist bei Gott nicht anders. Eine gute Gottesbeziehung hält sowas aus. Gott möchte deine Gedanken hören. Und wisst ihr was, das Verrückte ist ja, Gott ist souverän. Er weiß doch unsere Gedanken eh. Er kennt unsere Gefühle eh. Warum sagen wir es ihm nicht? Ich meine, wir überraschen ihn ja nicht damit, ne? Mit der Klage. Er denkt vielleicht nur, ja, endlich sagst du es. Ich weiß es ja schon längst. Endlich gestehst du es dir selber ein. Und so zeigt uns der Psalm, Klage und Lob gehören zusammen. Am Ende wird nicht gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich geklagt habe, sondern ich glaube, Gott wird mit dieser Klage tatsächlich ernster genommen, wenn diese Klage übersprungen worden wäre. Gerade dieses Ringen mit Gott bringt ihn zu Gott. Also Klagen ist nicht das Letzte. Also wenn ihr eins mitnimmt, ich habe es jetzt, glaube ich, mehrmals gesagt, ne? Klagen ist nicht das Letzte. Klagen ist nicht das Letzte, das bedeutet aber auch, dass man nicht bei der Klage stehen bleibt. Ne? Es wird ihr nicht das ganze Feld überlassen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir heute zwei Arten haben, mit Gefühlen umzugehen. zwei unterschiedliche Arten, mit Gefühlen umzugehen. Auf der einen Seite wird uns immer wieder gesagt, und ich glaube, das ist typisch oder modern für heute, folge deinen Gefühlen, leb deine Gefühle aus, unterwerf dich deinen Gefühlen, und so werden die Gefühle zum Zentrum unserer Identität. Wir meinen, wir müssen unseren Gefühlen folgen, um glücklich zu werden. Sie bekommen die Autorität. Und vielleicht auf der anderen Seite kennen wir auch vielleicht auch Generationen oder Menschen, die Gefühle gar nicht zulassen wollen, die Gefühle unterdrücken. Weil wir doch, manchmal vielleicht aus christlichen Gründen. Und die Bibel hat hier einen anderen Weg. Sie sagt, weder unterdrücken noch unterwerfen, sondern aussprechen. Warum? Die Bibel weiß nämlich, dass die am meisten vernachlässigte Wahrheit über Gefühle die ist, dass Gefühle lügen können. Das haben wir ja vorher gesehen. Ich habe am Anfang gefragt, ist das die Realität, was David erlebt? Das war seine gefühlte Realität. Die Realität war was anderes. Gott hat ihn nicht verlassen gehabt. Unsere Gefühle müssen wir zu Gott bringen und nicht nur unseren Gefühlen von Gott weggebracht werden. Also wir wollen weder den Gefühlen folgen, noch sie unterdrücken, sondern ausdrücken. Und das ist, was der Psalm hier macht. Er ermutigt uns zu einem guten Umgang mit unseren Gefühlen. Vielleicht hast du schon so schwere Zeiten hinter dir, dann kannst du das vielleicht nachvollziehen, was David hier erlebt hat. Vielleicht stehen aber noch schwierige Zeiten vor dir. Und dann möchte ich dir jetzt sagen, damit du nicht eiskalt von diesen Situationen erwischt wirst, da gibt es den Psalm 13. Und den können wir uns dann zur Hand nehmen, dann wissen wir, ich bin nicht der Erste, der Gott klagt. Das haben schon lange Menschen vor mir gemacht. Und dann darf ich einstimmen in diese Klage und den Weg gehen von der Klage zum Lob. Amen.